Guten Tag und herzlich willkommen zu Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkovic und wir sitzen heute wieder einmal im ND-Jugendzentrum, um Bürgermeisterkandidaten zu interviewen. Und heute haben wir dabei Dieter Holthaus.
Hallo zusammen.
Hallo. Hallo zusammen ist nämlich richtig. Wir sitzen nämlich noch mit Bernd Kniel hier und nehmen den Podcast auf mit dir, lieber Dieter. Dieter und ich kennen uns schon einige Jahre, deswegen sind wir per Du. Ja. Nicht, dass sich der ein oder andere Hörer wundert. Und ich frage dich, lieber Dieter, wie geht es dir aktuell?
Es geht mir gut, aber es beginnt jetzt so langsam ein wenig eine stressige Zeit. Es gibt viele Anfragen und Vorbereitungen auf Interviews, so wie die heute. Ja. Und es ist für mich auch natürlich etwas Neues, aber man wächst hinein mit der Aufgabe.
Wie siehst du aktuell deine Aufgabe? Also es ist jetzt Wahlkampf. Und wie siehst du deine Aufgabe auch im Rat der Stadt Dienstlaken?
Also eben, um darauf einzugehen, auf den Wahlkampf, meine Aufgabe sehe ich darin, mich natürlich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das heißt also auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, dass sie die Auffassung der Linken für die Kommunalpolitik kennenlernen, dass sie auch mich kennenlernen als Kandidaten. Halte ich für ganz wichtig. Ich werde viel an Infoständen sein und andere Termine auch wahrnehmen. Meine Aufgabe im Rat wird die auch sein, dass ich natürlich weiter an Sitzungen teilnehme. Es stehen noch zwei Sitzungen wohl an. Einmal eine Sitzung des Kultur- und Partnerschafts- und Europaausschusses, so heißt er, glaube ich, und eine Sondersitzung des Rates. Ansonsten ist erstmal ratsfreie Zeit, wenn gleich mal sagen muss, viele Menschen glauben, wenn der Rat nicht mehr tagt, dann ist alles vorbei. Das stimmt nicht. Die Fraktionen sind so lange tätig, bis der neue Rat gewählt wird. Und das wird ja erst nach dem Oktober sein.
Also du bist trittst für die Linke, heißt das die Linke oder die Linkspartei?
Linke.
Die Linke. Die Linke ist ganz korrekt. Ich habe das deshalb gefragt, die Ratsarbeit, weil ich dich als sehr engagierten Menschen dort erlebt habe, weil ich war bei der letzten Ratssitzung dabei. Das meinte ich, ob du das noch weiter ausbauen möchtest, diese Arbeit. Also ich hatte den Eindruck, dass ihr da sehr, sehr gut vorbereitet wart in vielen Themen.
Also es ist so, und das sage ich nicht, Fishing for Compliment, ich bereite mich eigentlich immer auf Ratssitzungen gut vor, weil ich der Auffassung bin, wenn ich gewählt werde von Menschen, dann habe ich auch die Interessen zu vertreten, nicht nur die meiner Partei, sondern auch die Menschen, die solch eine Politik wünschen. Und insofern bereite ich mich auf jede Ratssitzung immer gut vor, denn nur so kann ich auch Politik vertreten und mich auch darstellen und glaubwürdig sein.
Wofür trittst du jetzt an als Bürgermeisterkandidat? Da sind ja jetzt nur noch ein paar Tage bis zur eigentlichen Wahl. Für was steht Dieter Holthaus als Bürgermeisterkandidat?
Der Dieter Holthaus steht als Bürgermeisterkandidat für eine soziale, für eine gerechte und auch für eine bürgernahe Politik.
Was heißt jetzt in dem Kontext bürgernah? Wie würdest du das beschreiben?
Bürgernah heißt, dass die Linke als auch ich gerne in der nächsten Ratsperiode damit beginnen wollen, dass wir wieder Stadtteilkonferenzen aufleben lassen. Wir halten das für eine ganz wichtige Sache, um Bürger nahe zu kommen, denn Politik muss wieder zuhören lernen, muss wieder Bürger da abholen, wo sie wohnen und muss sich auch ihren Bedürfnissen und auch ihren Sorgen das anhören. Und nur so kann man eigentlich auch Politik in den Rat bringen.
Du hast ja, gehe ich von aus, viel mit den Bürgern der Stadt zu tun. Was sagen die zu dir? Wie empfinden die Dienstlaken?
Also die Bürger in Dienstlaken, mit denen ich spreche, fühlen sich in Dienstlaken sehr wohl. Sie fühlen sich deshalb wohl, weil sie die Stadt sehr lebenswert finden, weil es hier viel Grün gibt, weil es hier Menschen gibt, die sehr kontaktfreudig sind. Wenn man das will, kann man sehr schnell in Kontakt kommen, man kann mit den Menschen reden, man kann einiges machen. Und was ich auch immer wieder höre, ist, dass viele Menschen sagen, dass sie sehr schätzen, dass hier das Ehrenamt noch gelebt wird, dass viele Menschen sich engagieren in Vereinen, in sozialen Projekten, aber auch in Parteien und auch natürlich in kulturellen Organisationen. Und das wird auch mit Herzblut gelebt, das höre ich immer wieder raus. Und das finde ich gut, das stärkt auch eine Gemeinschaft.
Das soziale Miteinander ist ja jetzt nicht nur in der Stadt Dienstlaken, finde ich, an der einen oder anderen Stelle wird es langsam ein bisschen schwieriger. Das hat auch damit zu tun, weil es ja sehr viele Strömungen gibt. Es ist einmal so eine Strömung nach links, eine Strömung nach rechts. Jetzt kommt ja eine Partei dazu, und das wollte ich jetzt eigentlich von allen Bürgermeisterkandidaten mal wirklich wissen, da muss man sehr auch ehrlich machen, die AfD wird ja höchstwahrscheinlich im Rat der Stadt Dienstlaken sitzen. Und es ist ja auch so, dass die Ratssitzung, zumindest die, die ich gesehen habe, sagen wir mal, sehr, sehr hitzig geführt worden ist an der einen oder anderen Stelle. Wie glaubst du, werden die anderen Fraktionen umgehen mit dieser Thematik?
Ich kann hier nicht in der Gänze für andere Fraktionen sprechen, was ich aber von anderen Fraktionskollegen weiß, im Grunde genommen, dass sie sich klar positionieren werden gegen die AfD, zumindest die ich kennengelernt habe. Und das ist auch unsere Auffassung. Wir werden mit Rechtsradikalen und mit Rechtsextremen nicht paktieren. Es gibt da eine ganz klare Brandmauer und die wird auch nicht durchbrochen. Und das bedeutet, dass für die nächste Ratsperiode, und das macht es sehr spannend, sich manche Fraktion fragen muss, ob sie ihren Kurs so weiter fortsetzen will, ob sie die Machtkarte ziehen wollen oder ob sie wieder an den Tisch auch der Verhandlungen mit den anderen Fraktionen zurückkommen und man einen Weg findet, auch gemeinsame Schritte wieder in Gang zu bringen. Das halte ich für ganz wichtig.
Wie waren denn die letzten 5 Jahre?
Die letzten 5 Jahre waren eigentlich dadurch gekennzeichnet. In der Anfangszeit war noch große Aufbruchstimmung. Jeder hatte noch seine Ideen, seine Ideale, die er einbringen wollte. Und dann gab es eine Verfestigung von 3 Fraktionen, der CDU, der SPD, der UBV und später dann auch mit den Grünen, die, das ist natürlich auch gelebte Demokratie, wenn ich die Mehrheit habe, kann ich viel auch durchsetzen. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber die Art und Weise, wie es geschehen ist, teilweise ohne, dass es eine Diskussion, ohne dass es einen Dialog gegeben hat, die fand ich nicht sehr zielführend und hat auch letztendlich nach meinem Dafürhalten dazu geführt, dass es eigentlich keinen echten Austausch mehr gegeben hat, sondern Sitzungen haben stattgefunden. Es war, und das ist das Frustrierende für mich gewesen, es war auch oftmals so, dass es eigentlich Diskussionen vollkommen überflüssig waren. Ich sag's mal so, man hätte genauso gut mit einem Sack reden können in China. Das hat niemand interessiert, also sondern es kamen dann teilweise sogar Anfeindungen und das finde ich, geht einfach gar nicht. Ich sage immer, mein Motto ist, in der Sache kann man fighten, aber es darf nicht persönlich werden und man muss immer die Person auch von der Sache trennen. Das halte ich für ganz wichtig in der Politik. Wer das nicht kann, der sollte nicht in die Politik gehen.
Wurde es persönlich an der einen oder anderen Stelle?
Oh ja, es sind auch sehr beleidigende Äußerungen gefallen und ich werde da auch keine schmutzige Wäsche waschen. Ich werde auch hier niemanden benennen mit Namen. Aber ich fand das manchmal unerträglich, weil es waren teilweise in Diskussionen, also man bereitet sich vor, man will seinen Beitrag leisten und wird ständig unterbrochen.
In der Redezeit, also von deiner Redezeit?
In der Redezeit. Ich habe das auch schon mehrfach gemacht und habe dann die Bürgermeisterin gebeten, für Ordnung zu sorgen, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe.
Darf ich fragen, wie oft ist das geschehen in den 5 Jahren, so roundabout? Kannst du doch nicht mehr beziffern. Das ist schon krass.
Aus dem Gefühl kann ich das nicht genau sagen. Also ich glaube, sag mal, dass ich da wirklich dazu gegangen bin oder dazu geneigt habe, das zu sagen, das war vielleicht 4, 5 Mal.
Was muss sich dann ändern? Das ist ja die Frage. Also wie muss sich das ändern?
Also ich glaube, es müssen sich 2 Dinge ändern. Es muss sich einmal ändern, im Grunde genommen, dass es eine tatsächliche Diskussionsleitung gibt. Ich glaube, dass es nicht nur der Bürgermeister, sondern auch den Dezernenten nicht immer gelungen ist, Ruhe einkehren zu lassen und dass sie auch teilweise zugelassen haben, dass es da zu tumultartigen Zuständen kam. Und die andere Seite ist eben halt, dass ich glaube, dass es manchem Politiker an dem nötigen Respekt vor dem anderen fehlt, denn sonst könnte es zu solchen Zuständen nicht kommen.
Aber das ist doch immer so Thema. Ich höre das immer so. Und das ist manchmal für mich so ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Diese schönen Sprüche, wir stehen für Respekt, wir stehen für das und für jenes. Dann sind aber auch diese Menschen meistens auch im Rat der Stadtdienstlaken. Wo ich mich dann frage, wo ist denn da der Unterschied? Also Unterschied auf den Plakaten und Social Media ist das eine, aber im Rat selbst das mal leben, das andere.
Das sehe ich genauso. Es hat ja auch Bestrebungen gegeben, das muss man der Fairness halber sagen, es hat Bestrebungen gegeben, der Grünen zum Beispiel, die gesagt haben, wir wollen eigentlich, sagen wir mal, so etwas schaffen wie, wie nennt man das denn, Ordnung, wie eine, nee, wie nennt man das, Verhaltenskodex,
ja,
ein Verhaltenskodex,
ja.
Dem haben auch alle zugestimmt, aber letztendlich ist es nicht so gekommen wie gedacht, sondern es ging eigentlich so weiter und das ist schwierig. Möchte ich sagen. Das ist schwierig und manchmal auch schwer zu ertragen. Ich kann nur für mich
das besprechen, was wieder zu den anderen geht. Okay. Jetzt kannst du ja ein bisschen mal über euch sprechen, euch, also eure Partei. Kannst du ja vielleicht auch gerne Namen nennen, die dich jetzt unterstützen im Wahlkampf.
Also zuerst einmal ein großes Lob auch an Sascha H. Wagner. Sascha H. Wagner ist ja bei uns auch der Vorsitzende des Kreises, also der Kreis Linken, und mittlerweile auch Bundestagskandidaten für uns die Linke. Da erfahre ich eine große Unterstützung, aber auch von meiner eigenen Partei, Detlef Fug, Gerhard Bassfeld und auch viele junge Leute. Das muss ich sagen, wir haben in den letzten 2 Jahren einen großen Zuwachs zu verzeichnen gehabt. Wir haben also uns verdoppelt in der Anzahl der Mitglieder, und mit vielen jungen Mitgliedern kommen auch viele neue Gedanken, auch viele Dinge, die auch andere Wege aufzeigen, wo ich auch als ein, ich sag mal, nicht älterer im Sinne von alt, ja, sondern einer derjenigen, der schon Erfahrungen gemacht hat in der Kommunalpolitik, auch sagen muss, ja, du musst dein Denken vielleicht nochmal überprüfen und musst vielleicht auch neue Wege gehen. Das finde ich sehr befruchtend.
Ja. Wie wollt ihr denn junge Menschen ansprechen? Weil die Partei Die Linke hat es ja auch im Bundestagswahlkampf geschafft, durch TikTok und Instagram viele junge Menschen für sich zu gewinnen. Wie wollt ihr das machen hier in der Stadt Dienstlagen? Da gibt es auch Erstwähler.
Also, das ist die Frage. Wir haben einmal die Möglichkeit geschaffen, dass wir offene Treffen haben. Das heißt also, neue Mitglieder als auch Menschen, die sich für unsere Politik interessieren, sind immer herzlich eingeladen. Einmal im Monat findet ein offenes Treffen statt. Jede Fraktionssitzung ist bei uns öffentlich, jede. Und jeder, der also Interesse hat, auch mitzuarbeiten, ist herzlich eingeladen, auch zu Sitzungen zu kommen. Das ist das eine. Das andere, was du angesprochen hast, ist eine ganz wichtige Sache, nämlich die Inhalte, die politischen Inhalte, die wir haben, auch über Social-Media-Kanäle zu praktizieren, denn das ist, muss man sagen, einfach heute eine Kommunikationsform, die oft genutzt wird, auch von jungen Menschen. Und ich sag's mal salopp, die muss man auch bespielen. Ja. Anders kann man das nicht mehr machen.
Und treten junge Leute dann auch, oder sagen dir junge Leute, das und das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig in der Stadt Dienstlagen?
Oh ja, das sagen sie. Vor allen Dingen junge Leute bemängeln sehr die mangelnden Angebote an Jugendfreizeit, auch an offenen Treffs für Jugendliche. Sie bemängeln auch eben mal die Art und Weise, wie hier Bildungspolitik betrieben wird, gerade was die Schulen anbetrifft. Da gibt es einiges, was sie bemängeln. Auch die Frage der Ausbildungsplätze ist für uns oft Thema, aber auch soziale Fragen der Existenz. Denn es ist ja so, dass auch viele junge Menschen in großer Armut leben. Ich erinnere nur mal dann an den letzten Sozialbericht, den wir hier hatten. Da muss ich sagen, das belastet mich sehr und ich finde es auch sehr schlimm, dass wir hier in Dienstlagen 1800 junge Menschen, Kinder und Jugendliche haben, die in bitterer Armut leben.
Ja, das hatte ich ja in der Bürgermeisterkandidatenrunde ja auch gefragt. Was kann man dagegen tun? Das ist ja wirklich auch ein Wert, der unfassbar eigentlich ist. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, 68.000 Einwohner hier. Kann man jetzt, ich bin in Mathe nicht so gut, aber wahrscheinlich gibt es da welche, die das sehr schnell prozentual ausrechnen können, dass das auf jeden Fall kein guter Wert ist für Dienstlagen.
Also wir können in Dienstlagen einiges tun. Wir können eins nicht tun. Wir können die Grundprobleme, die es gibt für Armut, und die sind ja oftmals erstmal wirtschaftlicher Natur, ja, die können wir als Stadt alleine nicht lösen. Aber was wir tun können, wir können dafür sorgen, durch Bildungsangebote, dass es Chancengleichheit gibt. Wir können dafür sorgen, dass Kinder im Grunde genommen, ohne dass man auf den Geldbeutel der Eltern schauen muss, im Grunde genommen gleiche Chancen auch im Kindergarten haben, dass sie den Kindergarten besuchen können. Wir können dafür sorgen, dass es auch, so wie in Lohberg ja geschehen, das ist ein sehr gutes Projekt, das St. Marien-Projekt, wo es auch am Nachmittag Eltern- und Kinderbetreuung gibt. Wir haben einen großen Anteil ja auch von jungen Menschen, die mit Migrationshintergrund, die teilweise in Stadtteilen leben, die besondere Benachteiligungen haben. Und das ist nicht abwertend gemeint. Ich nenne hier zum Beispiel den Stadtteil Lohberg, für mich ein schöner Stadtteil, in dem ich gerne bin und in dem ich auch nie Angst haben musste. Aber man sieht schon, dass Menschen, sagen wir mal, im Migrationshintergrund oder die auch Probleme haben mit der deutschen Sprache, in vielen Dingen benachteiligt sind. Und das ist absolut nicht in Ordnung.
Wie viele Jahre müsste man dann aufholen? Weil ich höre das auch immer, Lohberg so, ist klar. Aber da muss man ja, glaube ich, dann auch mal richtig ran an die Bulette.
Ja, man muss da richtig ran an die Bulette. Und es ist auch nicht so, als wenn nichts geschehen werde. Es gab ja Projekte Soziale Stadt. Es gab auch andere Fördermöglichkeiten, die das Land gegeben hat. Aber sie sind immer wieder eingeschlafen. Und jetzt jüngst ist es so, dass die Stadt Dienstlagen unter dem Zwang der vorläufigen Haushaltssicherungen auch einige Dinge eingestellt hat. Also es gab zum Beispiel ein Projekt, also die Stadterneuerung, also die Stadterneuerung anbetrifft, was jetzt den Fassadenbau und so weiter anbetrifft. Dort hat man mittlerweile, glaube ich, auch Personal abgezogen, weil das nicht mehr zu finanzieren war. Das zum Beispiel hat man aber seitens der Stadt nicht vernünftig kommuniziert und das hat zu großem Unmut auch geführt. Genauso ist es mit dem Projekt, ich kenne jetzt die Kurzform nicht, also ich sage nochmal dieses Projekt St. Marien, wo es um Eltern und um Kinderbetreuung und Nachmittag geht, angesiedelt an der Hauptschule. Da soll auch Personal abgezogen werden und das ist für mich ein Unding. Es wird gesagt, es sind freiwillige Leistungen, aber ich finde, das ist eigentlich eine Pflichtaufgabe für die Stadt. Das ist unsere Meinung als Linke. Denn man kann und darf an Bildung von Kindern und Jugendlichen niemals sparen.
Wo würdest du sagen, sind deine Themen, also wo würdest du sagen, da bin ich Experte auf diesen Gebieten?
Ja, das ist ein weites Feld, Experte. Also sag mal, ich habe mich sehr mit Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt. Das hat aber viel damit zu tun, dass ich selber ja vom Beruf Sozialarbeiter war. Mhm. Ich war über 30 Jahre beim Jugendamt der Stadt Dienstlaken beschäftigt, habe damit auch viele Verwaltungserfahrungen gesammelt, kenne mich also auch im Verwaltungsrecht aus, aber auch bin zu Hause im Kinder- und Jugendrecht. Ich habe mich dann sehr viel beschäftigen müssen mit Haushalt, was ein sehr schwieriges Kapitel ist. Wir reden immer von Ehrenamtlern. Wir sind ja keine hauptberuflichen Menschen und müssen uns dieses Wissen sehr intensiv aneignen. Und da haben wir oftmals auch Unterstützung von der Stadt bekommen. Haushalt ist ein Ding, was das Sozialrecht anbetrifft. Da habe ich mich insofern auch spezialisiert, weil ich ehrenamtlich lange Jahre als zertifizierter Berater für blinde und sehbehinderte Menschen tätig war und musste viel auch natürlich im Sozial- und Sozialrecht arbeiten und auch in Rechte behinderter Menschen. Was ich dann im Grunde genommen auch noch für mich sehr spannend finde, ist der Bereich des Bauens. Der Bereich des Bauens hat auch mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun. Ich war ja jahrelang, also 10 Jahre lang hier Beauftragter für Menschen mit Behinderungen und musste mich dann auch reinfuchsen in Baurecht und habe auch selber auch Stellungnahmen abgegeben zu Baumaßnahmen, wie man diese barrierefrei gestaltet. Also zum Beispiel auch nicht Fishing for Compliment, weil das für mich ein Muss ist. Also alle barrierefreien Haltestellen, die habe ich mit geplant.
Das wollte ich gerade nämlich erst fragen, aber erzähl bitte weiter. Ja.
Die habe ich mit geplant, weil mir besonders daran gelegen war, dass wir auch in einer älter werdenden Stadt hier Möglichkeiten haben, Mobilitätsmöglichkeiten haben, dass auch ältere Menschen barrierefrei von A nach B kommen.
Das ist nämlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, wie würdest du sagen, ist da Dienstlaken aufgestellt? Also wirklich ehrliches Feedback.
Dienstlaken hat einiges an baulichen Maßnahmen gemacht, also vor allen Dingen im Bereich jetzt sagen wir mal, der Haltestellen. Wenn ich durch die Stadt gehe, sind manche Bereiche noch nicht gut erschlossen. Öffentliche Gebäude zum Beispiel wie das Rathaus, ja, da gibt es Zugänge für Menschen mit Behinderung. Man könnte einiges noch anders machen. Was ich mir vorstellen würde, wäre auch im Innenstadtbereich, dass der Zugang zu Geschäften zum Beispiel, ob mit Rampen versehen, ob mit weiteren Türen, ob es vergrößerte Preisschilder sind. Das sind alles Dinge, die meines Erachtens noch fehlen. Auch teilweise die Bepflasterung ist nicht unbedingt immer sehr kontrastreich, sodass Menschen zum Beispiel, so wie ich, mit Sinneseinschränkungen da manche Probleme zu bewältigen haben, weil es viele Blendungen gibt. Warum ich das sage? Alles sage, das hat folgenden Grund. Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft, auch in Dienstlaken. Wir werden im Jahre 2030, glaube ich, einen Anteil von fast 30% an Menschen, die alt und hochaltrig sind, haben. Ja. Die natürlich auch aufgrund, gut, dass es so ist, der medizinischen Fortschritte und auch der Betreuung und der Versorgung durch Pflege und soziale Institutionen natürlich auch länger leben, auch in ihren eigenen 4 Wänden leben können. Aber man muss sich auch auf diese Menschen einstellen. Es ist richtig und wichtig, dass wir investieren in Bildung und in soziale Bereiche und neue Arbeitsplätze. Aber auch diese Menschen darf man nicht vergessen. Die müssen in ihrem Stadtteil, solange es möglich ist, so weiter, die Möglichkeit haben zu leben. Und das ist auch keine Minderung, sagen wir, gegenüber von stationären Einrichtungen. Aber es muss möglich sein, für einen Menschen so lange in seinem Haus oder in seiner Wohnung zu leben, wie es geht. Und da ist noch einiges zu tun.
Was ich an dir schätze, das kann ich jetzt mal sagen, du bist jemand, der auch Klartext spricht. Das finde ich, bei manchen kommt das nicht so ganz rüber. Und da du zeigst auch eine klare Haltung zum Thema Kultur. Wie siehst du aktuell da die Entwicklung der Stadt Dienstlaken?
Also ich persönlich finde, dass wir in Dienstlaken eine Vielfalt an Kultur haben. Also für so eine Stadt mit jetzt, glaube ich, 68.000 Einwohnern bietet Dienstlaken vom Großevents bis zu kleinen Veranstaltungen, von Theatern wie zum Beispiel Halbe Treppe oder was eben halt, sagen wir, die Burghofbühne auf die Bühne stellt, was also auch die Zechenwerkstatt macht und andere, ich kann nicht alle nennen. Ich finde das kulturelle Angebot für so eine Stadt sehr, sehr gut. Ich sage das deshalb, ich habe vorher in einer großen Stadt gelebt, wie in Essen. Mhm. Und als ich nach Dienstlaken kam, habe ich also als Kulturinteressierter auch gedacht, was erwartet dich hier? Bin aber eines im positiven Sinne besseren belehrt worden. Ich finde es gut, was hier gemacht wurde. Ich bin auch mit der Kulturpolitik der Stadt sehr wohl einverstanden. Ja, es mag, was das Ticketangebot anbetrifft, mag es Verbesserungen geben. Ich bin aber, und da habe ich eine klare Haltung zu, nicht der Auffassung, dass also bei einem Einsparpotenzial von 200.000 Euro, so wie das Rüttel und Partner, das ist ja die Organisation, die Stadt Dienstlaken berät, vorhat, dass man wegen 200.000 Euro einem ja wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen, auch wenn es ein Stadteigener ist, wie die DIN-Event, diese Aufgaben alle überträgt, inklusive der Vergabe von Fördermitteln. Und das ist, glaube ich, das größte Problem für kleinere kulturelle Einrichtungen, dass sie auch ein bisschen Sorge haben, dass ihnen einiges geht. Ich finde, wenn wirklich nachweislich gesagt werden kann, dass es bestimmte Defizite gibt, die die Stadt Dienstlaken nicht mehr leisten kann, wäre ich dafür. Ich sehe sie nicht. Ich sehe vor allen Dingen, sagen wir, und das ist meine persönliche, nicht nur meine persönliche Meinung, sondern die auch der Linken, ich sehe es als eine gefährliche Geschichte an, wenn man Dinge wie Kultur, die auch zum Bildungsbereich gehört und eigentlich eine Daseinsvorsorge der Kommune ist, in eine wirtschaftliche Hand gibt. Denn das wird kein Wirtschaftsunternehmen von der Hand weisen können. Es spielen immer wirtschaftliche Interessen eine Rolle und danach wird man möglicherweise, und ich lehne mich da weit raus, möglicherweise auch das Tun und Handeln nach ausrichten. Und damit bin ich nicht einverstanden, auch mit der Argumentation Einzelner, die das wollen, nicht. Man muss nur die Besten im Grunde genommen wählen und die Besten sind bei der DIN-Event. Dass es dort gute und fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber zu behaupten, dass die Besten eben mal dort sitzen, weil man es selber so will, das ist so ungefähr so, als wenn man sagen würde, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Und das ist keine Diskussionsgrundlage, finde ich. Also es gibt, ist der Beweis nie geführt worden, dass DIN-Event es besser kann. DIN-Event hat große Vorteile. Sie haben viel getan für diese Stadt und haben auch tolle Großveranstaltungen gemacht. Aber ich glaube, dass der Bereich, sagen wir, der sogenannten freien Kultur und der Kulturschaffenden Luft zum Atmen braucht und die ist bei der Stadt Dienstlaken besser angesiedelt.
Wie kann man das denn schaffen? Weil da gibt es ja jetzt sehr, sehr viel Streit. Also auch Fantastival mit DIN-Event und Kulturschaffende mit DIN-Event und auch mit der Stadt. Dann gibt es Menschen, die sich nicht jetzt eher so, sagen wir mal, im Hintergrund aufhalten und das eigentlich so gar nicht thematisieren möchten, aber vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert sind von dieser ganzen Thematik. Wie glaubst du, kann man das schaffen, dass sich wieder alle sozusagen an einem Tisch aufhalten und sprechen?
Also ich glaube, ein guter Schritt, und das hat der Rat ja eigentlich so auch beschlossen, ein guter Schritt ist, dass man zuerst einmal mit den Kulturschaffenden spricht. Ich glaube, das ist das wichtigste Potenzial, was wir haben. Die Künstlerinnen und Künstler, was sie auch, ob sie im musischen Bereich tätig sind und im gestalterischen Bereich, wie auch immer, dass man zu ihnen ihre Stimme erstmal hört und ihnen vielleicht auch ein wenig, sagen wir mal, die Not und auch die Verunsicherung nimmt, dass es möglicherweise, sagen wir mal, die wenigen Fördermittel, die sie bekommen, dass sie weiter enthalten bleiben. Was ich finde, was auch klar sein muss, dass es keine Konkurrenz zwischen Stadt und DIN-Event geben kann. Es muss eigentlich klare, abgezirkelte Bereiche geben. Also ich rede immer von Rollen. Die Rollen müssen klar sein, wer was also macht. Und ich bleibe dabei, die Stadt Dienstlaken als Daseinsvorsorge soll weiterhin auch den Hut aufhaben, was die Kultur anbetrifft. DIN-Event hat den Hut auf, was Großveranstaltungen anbetrifft, nach meinem Wissensstand. Und auch Fantastival macht tolle Sachen. Und das soll auch so bleiben, das ist wunderbar. Aber ich finde, die Kleinkultur, und das meine ich auch nicht abwertend, all diese Dinge sollten bei der Stadt bleiben. Und die Stadt sollte auch, sagen wir mal, federführend bleiben.
Jetzt bist du ja wahrscheinlich mehr im Thema als ich. Was ist eigentlich mit dem Kulturentwicklungsplan? Das war ja auch immer so ein Thema. Aber
ja,
irgendwie ist ruhig geworden.
Es ist ja ruhig geworden, so kann man das So kann man das also nett formulieren. Also es ist so, dass der Kulturentwicklungsplan, nochmal, es ist eine gute Geschichte. Der Kulturentwicklungsplan, an dem haben ganz, ganz viele Menschen mitgearbeitet und auch die Ahnung haben wirklich von dem, was hier ist und was sein soll. Man hat diesen Kultur, das ist mein Wissensstand, man hat den Kulturentwicklungsplan, glaube ich, erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Gefordert ist immer wieder worden, nehmt ihn doch als Grundlage und das ist, glaube ich, in den Hintergrund getreten. Das wäre auch eine Geschichte, wo ich sagen würde, damit setzt euch nochmal alle an einen Tisch, guckt euch das an, was ihr da erarbeitet habt und das ist vielleicht auch eine Arbeitsgrundlage, um vielleicht wieder neu anzufangen.
Jetzt möchten wir auch ein bisschen den Mensch, Dieter Holthaus, kennenlernen. Was sind so deine Hobbys? Was machst du so in deiner Freizeit?
Also in meiner Freizeit ist ein Hobby mein Enkelkind. Der ist jetzt 3 Jahre alt, der Junge, und damit bin ich sehr gerne zusammen, sehe ihn gerne aufwachsen, sehe ihn gerne, wie er sich entwickelt. Ich bin immer fasziniert, in welcher Geschwindigkeit Kinder lernen und deswegen bleibe ich auch dabei. Das muss man fördern und das ist auch ein bisschen Herzblut für mich, was ich auch in die Politik bringen will. Kinder sind unsere Zukunft und wenn wir die nicht fördern, dann haben wir ein großes Problem. Das ist ein Hobby. Das zweite Hobby ist Musik. Musik in der Gestalt, dass ich noch gerne sagen wir, selber musiziere, ein bisschen auf dem Keyboard. Ich war 30 Jahre lang Posaunist und Mundharmonikaspieler und Sänger in einer Dixie und Swing und Bluesband. Ich habe viele öffentliche Auftritte gehabt, überall in Deutschland und auch in Städten, viele am Wochenende. Das hat mir großen Spaß gemacht und hat mir ein großer Vorteil auch ein bisschen, sagen wir, die Angst vor Mikrofon genommen oder frei zu sprechen, weil ich auch selber Auftritte moderiert habe. Das ist sehr gut.
Das darf ich sagen, bei der Ratssitzung. Du bist da sehr, sehr bewusst herangetreten an das Mikrofon.
Ja, und das war für mich eine große, große Zeit, in der ich viel gelernt habe und habe auch eine Lebensweisheit eigentlich für mich gelernt. Das ist, wir haben ja eben über Demokratie gesprochen. Bei der Band ist es anders. Demokratie findet statt im Grunde genommen vor Auftritten oder in Pausen. Auf der Bühne im Grunde genommen gilt nur das Zusammenspiel. Ja. Und das könnte man sich manchmal auch im Rat wünschen, dass man sagt, ihr könnt euch streiten.
Was für eine
vor der Sitzung, ihr könnt euch streiten vor der Sitzung, in der Sache selber taucht es aus. Und wenn ihr Diskussionsbedarf habt, macht das im Grunde genommen, diskutiert, aber tut es auf eine Art und Weise, dass es keine Disharmonien gibt. Ich bin mal bei der Musik wieder. Es muss ein Zusammenspiel sein. Es darf auch Streit geben, keine Frage, aber in einer Form, die angemessen ist. Sonst kommt es nicht an. Und das ist auch bei uns in der Band so gewesen. Wenn die Stimmung nicht gut war, dann merkten das sofort auch die Zuschauer
das
und Zuhörer. Ja, das muss man einfach sagen.
Das stimmt,
ja. Das überträgt sich und das ist auch eine Art von Harmonie, die man haben muss. Ich bin nicht unbedingt ein harmoniebedürftiger Mensch, das wird mir vielleicht aus meinen Wortbeiträgen auch im Rat schon entnommen haben. Ich bin auch streitbar, aber so ist das. Ja, das ist das zweite Hobby, was ich habe. Und das dritte ist, dass ich auch gerne reise mit meiner Frau. Wir haben für uns, da wird vielleicht mancher die Nase rümpfen, aber es hat auch viel mit meiner Sehbehinderung zu tun. Ich kann bestimmte Reisen so nicht machen mit dem Auto. Wir haben für uns eine Form gefunden, wir reisen also mit Schiffen, aber mit kleinen Schiffen. Mhm. Und erleben da im Grunde genommen auch, trotz aller Kritik an Massentourismus, erleben immer schöne Momente. Und ich habe viele Länder kennengelernt, die ich so hätte nicht bereisen können. Und das beflügelt mich sehr, auch zu sehen, wie andere Menschen leben und manchmal auch in Demo zu sagen, wir leben hier in Deutschland noch ganz gut. Also nicht, weil ich das wegdrücken will, was wir hier an zunehmenden Problemen haben, an Armut und solche Geschichten. Aber da komme ich manchmal zurück in unser Land und sage, ich bin froh, dass ich hier sein kann.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Wo bist du besonders gerne in Dienstlaken? Wo ist also dein Lieblingsort?
Besonders gerne in Dienstlaken bin ich in den Rheinauen am Rotbachsee. Ich bin auch gerne im Volkspark, dort in der Nähe, wo ich wohne. Und setze mich mal einfach hin und höre einfach Vögeln zu und genieße die Natur, das Rauschen der Wälder oder das, was man als Wald hat hier und freue mich einfach an der Natur.
Was wünschst du dir jetzt noch für den Wahlkampf und persönlich für deine Zukunft? Das ist wirklich dann auch die allerletzte Frage.
Also für den Wahlkampf wünsche ich mir im Grunde genommen, dass es so ein Verlauf ist, der Menschen erreicht, dass es so ist, dass wir uns im Wahlkampf auch darstellen können, dass es keine unannehmlichen Zusammenkünfte auch mit Rechtsextremen hier gibt. Meine Tochter hat mir das mal gesagt, dass sie da ein wenig Angst vor hat, so vor Anfeindungen oder vor Angriffen. Und das würde ich mir wünschen. Für die Zukunft würde ich mir sehr wünschen, dass wir in Dienstlaken hier, und das wäre so das Ergebnis des Wahlkampfes für uns als Linke, dass wir in Dienstlaken wieder mehr mit Menschen in Kontakt kommen, nicht wir als Linke, sondern als Politiker. Da bediene ich wieder bei den Stadtteilkonferenzen, die müssen unbedingt sein. Und das, was ich hier als kleinen Werbeblock, wenn ich das sagen darf, noch sagen darf, ist, dass wir als Linke natürlich auch, du hattest das oder hattest das in einer Frage auch formuliert, so mit den Sorgen und den Nöten der Dienstlakener Bürgerinnen. Das sind einmal sagen wir, die Stadtteilkonferenzen, was wir als Linke selber anbieten, schon seit Jahren, ist ein Beratungs-, ein Begegnungs-, aber auch ein Hilfsangebot. Das heißt, die Linke hilft. Wir beraten zum Beispiel Menschen, sagen wir, die Probleme mit ALG II haben, die Anträge ins Wohngeld stellen und so weiter. Wir helfen ihnen bei administrativen Gängen zur Stadt. Und was wir jetzt tun werden, ist, wir werden im Oktober in die Innenstadt umziehen, nämlich auf die Neue Straße, das ist 56, das ist, glaube ich, das ehemalige Lederbröker-Haus. Und dort werden wir ein linkes Zentrum gründen, wo wir dieses Beratungsangebot auch noch ausbauen werden. Dort werden also auch regelmäßig Stadtverordnetinnen, Stadtverordnete und Stadtverordnetinnen werden dort sein. Also das Gendern geht mir nicht immer gut von der Hand, aber ich glaube, das ist angekommen, die Botschaft.
Ja.
Das werden wir machen. Wir wollen auch ein, wie gesagt, Beratungsangebot weiter ausbauen. Ich werde selber als langjähriger Mensch, der Menschen mit Behinderung beraten hat, auch dieses Angebot wieder einbringen in unsere Arbeit. Und wir wollen dieses Zentrum auch abends öffnen für Kulturveranstaltungen, für Begegnungen, für Gruppen, die sich gerne mal treffen wollen. Ich glaube, da steht ein großes Ding im Haus und wir werden jeden Tag auch von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet haben. Das ist ein Angebot, was wir auch für die Dienstlakener Bürgerinnen und Bürger machen wollen, weil wir sagen, das ist Politik vor Ort und wir sind Politiker und Politikerinnen zum Anfühlen. Das wollen wir gerne haben.
Vielen Dank, Dieter, für das Gespräch.
Gerne.
Danke an Bernd Kniel für die Technik. Dieter Holthorst, Die Linke.